Als Manfred angedeutet hat, er würde gehen, habe ich eigentlich gehofft, dass alle Männer gehen. Dann wäre ich nämlich auch gegangen. Und dann hätte das wahrscheinlich viel besser meine Frau machen können. Hier drauf? Ja? Wir kommen jetzt zum zweiten Teil, die Aufgaben der Frau, einer christlichen Ehefrau. Ich habe wieder versucht, drei Säulen zu definieren. Als erstes erstmal eine schöne Überschrift aus einer unschönen Situation. Man macht ja was hier. Wenn wir über Ehe nachdenken, dann möchte ich nicht einfach eine kalte Überschrift schreiben, so die Frau nach den Gedanken Gottes oder so, da erstarrt man schon innerlich. Ich habe einfach geschrieben, die Frau, die du mir gegeben hast. Und wir wollen die Stelle lesen aus 1. Mose 3. Erste Mose 3, Vers 12, da sagt Adam zu Gott, die Frau, die du mir beigegeben hast. Und er sagt ihm das natürlich vorwurfsvoll, wie eben Männer so sind, das trifft nochmal voll in die Kerbe. In dem Moment, wo Adam das erste Mal eine Verantwortung übernehmen musste, dann sagt er, Gott, wende dich an meine Frau und im Übrigen, die ist ja auch noch von dir. Also an dem ganzen Dilemma bist du eigentlich schuld und nicht ich. Und ich habe in der Pause bei einigen blitzartigen Gesprächen einfach nochmal den Eindruck bekommen, dass doch viele Männer den Eindruck haben, dass es eine große Krankheit ist heutzutage, dass wir eben nicht mehr zu unserer Verantwortung stehen. Weder in der Gemeinde, noch in der Familie, noch in der Ehe. Am besten schlagen wir uns scheinbar immer noch im Beruf, weil wir eben echte Deutsche sind. Da wollen wir auch richtig was erreichen und da können wir auch malochen und Überstunden machen, aber die Überstunden für unsere Ehe und für unsere Familie halten sich doch eher im begrenzten Rahmen. Und in dieser traurigen Geschichte sagt Adam aber eigentlich etwas sehr Schönes. Und er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Und so sollten wir über unsere Frau denken. Diese Veranstaltung trägt einfach das Dilemma, dass ein Mann etwas versucht, über Frauen zu erzählen. Ich weiß, das muss eigentlich daneben gehen. Und deswegen möchte ich mich ganz nah an die Schrift halten und einfach nur das weitergeben, was die Schrift sagt. Und bin dann auch gern bereit für Fragen, die vielleicht von Frauen kommen. Wir haben, wenn wir verheiratet sind, eine Frau, die Gott uns gegeben hat. Ich habe gestern schon gesagt, dass Adam seine Frau von Gott bekommen hat. Er schlief, er wird wach und er freut sich einfach. Da steht sie. Und Gott hat sie für ihn bereitet. Gott hat sie gebaut, steht dort. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Und das kann jeder von uns bestätigen, dass wir prächtige Frauen haben, die sind nicht im Schnellverfahren produziert oder made in Taiwan, sondern sie kommen von Gott. Gott hat sie gebaut. Gott hat sie konstruiert und Gott hat sie perfekt gemacht. Wir reden also über eine Frau, die Gott uns gegeben hat. Diese drei Säulen, ich liebe nun mal drei oder sieben, habe ich versucht zu notieren. Wenn wir die Schrift nehmen, und ich habe ein sehr schönes Buch heute noch Mittag gelesen, was ich wirklich sehr empfehle, es ist von einer Frau geschrieben und es heißt Ich-mich unterordnen. Es ist so mit einem Grinsen geschrieben, das Buch. Und ich finde es eines der besten Bücher zu diesem Thema. So dass ich euch am liebsten jetzt einige Seiten aus dem Buch vorlesen würde und ich erspare es mir und versuche etwas dazu zu sagen. Und diese Schwester, die das Buch geschrieben hat, sie sagt, eigentlich kannst du die drei Punkte zusammenstreichen auf einen Punkt, denn die Schrift nennt an den ganzen Stellen, wo Gott zu den Männern sagt, ihr sollt eure Frauen lieben und ihr sollt mit Einsicht bei ihnen wohnen. Das heißt, mit einem gewissen Einfühlungsvermögen und nicht wie so ein Holzklotz. An diesen ganzen Stellen steht einfach immer nur Stereotyp in der Wiederholung da, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Und auf diesen letzten Punkt möchte ich noch eingehen. Aber die ersten beiden Punkte sind mir auch sehr wichtig. Dieser Punkt 1 ist damit identisch, was ich schon zu den Männern gesagt habe. Und ich wiederhole noch einmal, weil einige Frauen jetzt dazugekommen sind, dass die Liebe eine Seele unserer Beziehung ist. Die Liebe ist auch eine Erfindung Gottes. Der Mensch wäre auf so eine Sache nicht gekommen und er hätte sie sich auch nicht ausdenken können. Aber wenn eine Beziehung tragfähig sein soll, dann muss sie durch Liebe gekennzeichnet sein. Liebe ist ein Willensakt und Liebe kann wachsen. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass jede Beziehung heilbar ist. Auch darüber können wir uns gerne austauschen. Ich gehe auf die Punkte einzeln ein. Es gibt eine Stelle in Titus 2, die wollen wir zusammen lesen. In Titus 2 heißt es, Vers 3, die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern untergeordnet zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Das ist eine Stelle aus der Schrift, die auch sagt, dass die Frauen ihre Männer lieben sollen. Und interessant ist dabei, dass die Schrift sagt, es ist wahrscheinlich notwendig, dass jemand da ist, der eine junge Schwester oder eine junge Frau darin unterweist. Wenn das nicht nötig wäre, würden wir so eine Stelle wie Titus 2 eben auch nicht finden. Aber Gott sagt in seiner Weisheit, wir haben auch in der Gemeinde, in einer Versammlung, den unschätzbaren Vorteil, dass wir in alt und jung zusammengestellt sind. Und ich weiß nicht, wie ich mal bin, wenn ich alt werde, aber im Moment empfinde ich es als sehr wohltuend, wenn also in einer Gemeinschaft zum Beispiel Säuglinge sind oder Kinder sind. Auch wenn die schon mal krähen, ja, oder undefinierbare Geräusche von sich geben. Ich finde das unschätzbar. Ich möchte mal auch für die Älteren vielleicht eine Stelle vorlesen, wenn sie das störend empfinden, dass sie sich einfach daran erinnern, dass es eine Stelle gibt, wo dem Herrn mal so etwas passiert ist. Und zwar in Matthäus 21, Vers 15, als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er im Tempel tat, und die Kinder, die im Tempel schrien. Also das Problem, dass Kinder schon mal laut sind in der Versammlung, gab es damals schon. Und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber spricht zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Also den Herrn muss man einfach lieb haben, ja? Dann sind da die Kinder, die krähen dort hinten und dann kommt dort ein älterer Bruder und sagt, Herr, da draußen haben wir noch einen Aufbewahrungsraum, komm, wir müssen hier Ruhe haben, es ist ein heiliger Ort, brauchen auch ein bisschen Andacht. Und dann sagt der Herr, hör mal zu, mein lieber alter Bruder, hast du noch nie verstanden, dass der da hinten, der da kräht, der Einzigste in dem Raum ist, der mich wirklich lobt? Hat er geguckt. Das finde ich so schön. Es sind Geschichten in der Bibel, die aus dem Leben gegriffen sind. Im Tempel schreien die Kinder und der Herr sagt, die schreien überhaupt nicht. Für mich sagen die, Hosanna, dem Sohn Davids. Ihr müsst den Kindern mal richtig zuhören. Aber das sollte sich uns tief in die Seele eingraben, dass der Herr Kinder lieb hat. Und sie auf den Arm nimmt und streichelt, ob sie abstehende Ohren haben oder nicht. Sie einfach lieb hat und sie knuddelt und sagt, euch möchte ich segnen. Und das sollte uns allen eine ganz, ganz tiefe Liebe zu Kindern geben. Wir sind also in einer Gemeinde, in einer Versammlung mit verschiedenen Altersstufen. Und Gott weiß das und Gott nutzt das aus und er sagt, ihr Älteren, ihr habt eine ganz große Verantwortung. Ich habe extra hingeschrieben, ältere Schwestern gehen bei mir ab 35 los. Damit ich euch nicht zu sympathisch werde hier. Weil da haben sie schon einiges hinter sich. Sie haben normalerweise in dem Alter Kinder geboren und die sind schon aus den Windeln raus. Und es gibt so eine Erscheinung, wenn Eltern, wenn Schwestern dann 40 werden, dann werden sie ganz eigenartig nervös und gehen zum Arbeitsamt und sagen, also ich brauche unbedingt wieder einen Job. Ja, ich habe jetzt ein bisschen freie Luft und die Kinder sind raus und ich brauche auch mal so ein bisschen noch, ich muss mich auch noch ein bisschen beweisen, dass ich auch noch zu irgendwas nütze bin. Gott hat an sich ein anderes Programm vorgesehen. Er sagt, sobald ihr lieben Schwestern, die ihr so ein paar Kinder großgezogen habt, aus dem Gröbsten raus seid, dann stürzt euch bitte mit all eurer Kraft auf die nächste Generation und teilt ihnen das mit, was ihr selbst erlebt habt und wie ihr es gelernt habt, eure Männer zu lieben. Es ist ein Programm und es ist auch eine Technik, die Gott in der Versammlung und in der Gemeinde vorgesehen hat, dass wir die Augen aufmachen und schauen, aha, wo sind Arbeiten da? Es gibt ja dieses Prinzip in 2. Timotheus 2, dass Paulus zu Timotheus sagt, ich habe dir was anvertraut, damit du jemandem was anvertraust, der auch wieder fähig ist, die Dinge anderen anzuvertrauen. Das heißt 4 Generationen. Und wir haben als Christen keine andere Möglichkeit, unsere Botschaft weiterzutragen, dass wir sie immer wieder der nächsten Generation anvertrauen und den Leuten sagen, ich habe es gelebt, ich habe es praktiziert, ich möchte es dir sagen. Und ich sage es dir deshalb, damit du fähig bist, später deinen Kindern das wieder zu sagen. Also das finde ich ganz wichtig, wie ihr das jetzt hier praktiziert in Gummersbach und wir in Retzow. Da müssen wir uns einfach mal Gedanken machen. Ja? Da sollte man sich mal abends treffen irgendwie bei einem Bruder, bei einer Pizza oder so und mal überlegen, wie können wir das organisieren, dass wir wirklich Generation zu Generation Dinge weitergeben. Sind unsere Versammlungsstunden so beschaffen, dass die Kinder wirklich rausgehen und sagen, Mensch, was gelernt, hat geklickt bei mir, und jetzt hat mir endlich mal meine vorherige Generation Wissen weitergegeben, was mir wirklich wichtig war. Es ist auch ein Ausdruck von praktischer Jüngerschaft. Wenn sich ältere Schwestern mit jungen Schwestern treffen, mit ihnen zusammen beten, dann ist das der eine Punkt. Wenn junge Leute frisch verheiratet sind und sie haben vielleicht als erstes gleich Drillinge bekommen, dann kann es schon mal sein, dass man ziemlich kaputt ist, ja? Dann braucht man auch jemanden, der den Bügelberg mal sich darüber erbarmt, ja? Der mal die Spülmaschine ausräumt, der mal die Hausordnung macht, wenn man irgendwo zur Miete wohnt. Das heißt, wie wertvoll ist es, wenn Leute da sind, Brüder oder Schwestern, die Zeit haben, die Luft haben, und hier sind so viele junge Familien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle zu Hause sitzen und sagen, bei mir läuft alles super, ich habe also keine Probleme mehr, ich habe auch nicht zu viel Arbeit, alles easy. Das ist nicht easy. Bei uns war das nicht easy. Wir waren froh, wenn ab und zu jemand kam und hat mitgeholfen. Gerade wo ich sehr ungeeignet für Bügeln bin. Dass also dieser nicht endende Bügelberg immer mal irgendwo wieder gekappt wurde und die Spitze verloren hat. Das ist praktische Jüngerschaft. Und es ist die erste Säule und die ist für mich eine Generalsäule, die natürlich über einer ehelichen Beziehung steht, dass es immer noch irgendwo etwas mit Liebe zu tun hat. Wir sind keine Schicksalsgemeinschaft, die uns zusammenschweißt und auch haben uns unsere Eltern, in Anführungsstrichen hoffentlich, nicht verheiratet, sondern das, was uns wirklich verbindet, ist, dass uns Gott einander geschenkt hat. Und wenn Gott das macht, dann sorgt er dafür, dass die Herzen sich zueinander gezogen fühlen. Das war zum Thema Liebe. Dann haben wir gesagt im zweiten Punkt, dass die Frau doch noch etwas Besonderes hat. Sie ist auf einen anderen ausgerichtet und sie ist zur Gemeinschaft geschaffen. Adam wurde aus Staub gebildet, Eva wurde aus Lebendem geschaffen. Ich habe das gestern schon gesagt, das dient uns Männern nicht zur Ehre, aber es ist ein Fakt, den wir zur Kenntnis nehmen sollten. Das heißt, wir sind in unterschiedlichen Situationen entstanden. Gott hat den Mann geschaffen aus Staub, er hat die Frau geschaffen aus dem Manne. Er hat die Frau auch geschaffen mit einem ganz bestimmten Ziel. Der Mann bekam die Aufgabe, einen Garten zu bewahren und zu bebauen. Ich denke, dass diese Aufgabe auch diese Frau mit einschließt, denn es heißt ja auch bereits in 1. Mose 1, dass also Mann und Frau in diesem ersten Schöpfungsbericht gemeinsam diese Verantwortung bekamen. Aber als dann in 1. Mose 2 uns die Details mitgeteilt werden. Dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei. Ich werde ihm eine Hilfe machen. Und vielleicht können wir noch mal dazu Psalm 46 lesen. Dort heißt es, finden wir dasselbe Wort wieder. Und dort wird es auf Gott bezogen. Also es ist zum Beispiel auch auffallend, das möchte ich auch, dass sich das heute einprägt, dass die Beziehung zwischen den Eheleuten und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen so viele Parallelen aufweist. Es heißt im Psalm 46, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Gott sagt, ich bin deine Hilfe. Und das ist genau dasselbe Wort, was Gott in 1. Mose 2 verwendet, um zu sagen, ich gebe dem Mann eine Hilfe. Und wir wissen genau, dass wir ohne Gott nicht leben können. Und genauso, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist es so, dass ein Mann ohne eine Frau nicht wirklich leben kann und auch nicht vollständig ist. Danach wurde sie zu den Menschen gebracht. Ed Witt, er hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Ich habe nur noch eins da gehabt und mitgebracht. Liebe ist Leben, heißt das. Er schreibt, wer sich weigert, die elementaren Unterschiede zwischen Mann und Frau positiv anzuerkennen, wird an dem göttlichen Segen der Ehe vorbeigehen. Ein sehr gescheiter Satz. An uns liegt es jetzt, diese Gegensätze nicht gegeneinander auszuspielen, uns daran aufzureiben und uns ständig zu ärgern, dass ich keine Frau bin und die Frau ärgert sich ständig, dass sie kein Mann ist. Sondern es ist das Beste, dass wir die Rolle, die Gott uns gibt, akzeptieren und sie auch ausfüllen. Und das macht klar, dass wir zur Gemeinschaft berufen sind, sowohl der Mann als auch der Frau. Aber aufgrund ihrer Erschaffung liegt der Gedanke bei der Frau näher, dass sie diese Ergänzung auch braucht. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Das betrifft die Unterordnung. Wir können ja mal stellvertretend eine von vielen Stellen lesen. Das ist Epheser 5. Wir haben das schon gelesen. Ihr Frauen seid euren Männern untergeordnet als dem Herrn. Wir finden noch eine sehr krasse Stelle in 1. Petrus 3. Gleicherweise, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet. Und dann heißt es im Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Vielleicht können wir am Ende noch auf Abraham und Sarah eingehen. Es ist natürlich klar, und ich glaube, so viel kennt ihr mich auch schon, dass Unterordnung niemals eine Wertigkeit berührt. Trotzdem möchte ich darauf nochmal hinweisen. Ich habe gestern gesagt, dass sogar die Eva nach Adam erschaffen wurde und sie für mich der eigentliche Höhepunkt der Schöpfung ist. Gott duldet diesen Gedanken an keiner Stelle in der Bibel, dass die Frau oder der Mann gegeneinander ausgespielt werden und dass sie in sich selbst einen höheren oder einen niederen Wert besitzen. Wenn wir ins Johannesevangelium schauen, dann fällt es auf, dass der Herr Jesus viel mehr persönliche und wirklich interessante und tiefgehende Gespräche mit Frauen hat als mit Männern. Und ich finde deshalb auch die Bibel so wirklich voll aus dem Leben gegriffen, wenn man diese Geschichten liest. Ja, da ist eine Frau, die hat ein Problem in Johannes 4. Der Herr kommt zu ihr. Worüber unterhalten sie sich? Na, über was zu trinken, über was ganz Normales. Und dann kommen sie langsam so zum Thema und dann hilft der Herr dieser Frau aus der ganzen Not heraus. Aber er hat wirklich Gemeinschaft mit ihr und sie reden am Ende über Anbetung. Und die Frau ist davon angetan und sie rennt los und sie sagt, ich habe einen Mann gefunden, der mir alles gesagt hat. Und ein wenig später, da ist er mit seinen Jüngern zusammen und die Jünger haben sich ja manchmal wirklich benommen wie ungezogene Kinder. Sie haben sich nur gestritten ständig, wer unter ihnen der Größte wohl wäre und wer rechts sitzt und wer links sitzt. Das ist das Bild, was die Evangelien von uns Männern darstellen. Und in dieses Chaos kommt eine Frau, die alles verkauft hat, was sie hat und nimmt Salbe und gießt es dort aus. Und der Herr sagt, solange wie ihr lebt und solange wie irgendjemand in der Bibel liest, wird immer wieder von dieser Frau gesprochen werden, weil endlich mal ein Mensch da war, der sich wirklich für mich interessiert hat. Es gibt im Psalm 142 eine Stelle, die heißt: Niemand fragt nach meiner Seele. Das ist die Katastrophe schlechthin. Wenn du so leben müsstest, dass kein Mensch da ist, der sich für deine Seele interessiert, das ist der Frust schlechthin. Und dem Herrn ging es so. Bis auf diese eine Ausnahme, dass mal eine Frau kommt und sagt: Herr, ich verstehe sehr wenig von dir, ich bin auch an sich unwürdig, hier überhaupt zu erscheinen, aber ich möchte dir einfach nur zeigen, dass ich dich lieb habe. Und dann schüttet sie diese ganze Gnade aus und die ganze Gnade erfüllt den Raum. Ja, das kommt bei uns schon mal vor, wenn wir Besuch haben, wir benutzen nicht so viel Spray und die dieseln sich richtig ein, dann dauert das so 2-3 Tage, bis das wieder aus dem Bad raus ist. Dieses Haus, das war also durchtränkt von einem wunderbaren Geruch. Und der Judas, der kriegte plötzlich dieses nervöse Kribbeln zwischen Finger und Zeigefinger, Daumen und sagt: Mensch, das hätte man doch alles verklingeln können, hätte man richtig Kohle draus machen können. Und wir hätten es auch den Armen gegeben. Also ich habe den Eindruck, wenn ich die Evangelien lese, dass wir Männer wirklich nicht so gut bei wegkommen. Und als der Herr ihnen nochmal sagt, das geht jetzt los und die werden mich dort kreuzigen, da steht in Matthäus 26, und die Jünger standen auf und flohen alle. Und ich bin wirklich dankbar, dass Johannes noch am Ende berichtet, dass wenigstens noch Johannes am Kreuz stand und mit dem Herrn reden konnte, was ein Beweis dafür ist, dass wohl noch einer zurückgekommen ist und sich für seinen Herrn noch interessiert. Das heißt also, es geht überhaupt nicht um Wertigkeit, aber es geht sehr wohl darum, und da möchte ich den dritten Punkt mal vorwegnehmen, dass wir unterschiedliche Verantwortlichkeiten haben. Und genauso wie es zu einem Chaos führt, wenn wir Männer nicht langsam den Hintern hochkriegen und anfangen zu führen in einem biblischen Sinne, genauso führt es zum Chaos, wenn die Frau nicht bereit ist, sich dem Mann wirklich unterzuordnen. Und in der Unterordnung liegt ihr Glück und ihre Erfüllung. Und liegt auch die Möglichkeit, dem Herrn maximal zu dienen, effizient zu dienen. Und in dieser Aufgabenverteilung hat Gott eine Rangordnung festgelegt. Und wir brauchen heute in Gummersbach nicht darüber diskutieren, warum er das gemacht hat und wie wir aus diesem Dilemma, aus diesem scheinbaren Dilemma wieder rauskommen, sondern es ist genau wie Geschlechtsverkehr vor der Ehe, nach der Ehe ist durchaus zu befürworten, dass Gott irgendwo Dinge festlegt, dass wir einfach akzeptieren, Gott hat gesagt, ich bin das Haupt des Mannes. Und wenn du geschlechtsneutral wärst und du würdest hier sitzen und du hättest die Wahl, dich heute entscheiden zu können, möchtest du eine Frau sein oder ein Mann, du würdest nicht sofort losbrüllen Mann und auch nicht losbrüllen Frau. Du würdest eine ganze Weile überlegen, was willst du denn sein? Und ich beneide oft meine Frau. Also wir wollen nicht aus der Schule plaudern, aber sie ist einfach nur mir verantwortlich. Und ich bin natürlich ein prächtiger Mann. Aber ich bin ja Gott verantwortlich. Und wenn ich jemanden hätte, der sagt, möchtest du am Ende Gott verantwortlich sein oder einem Menschen? Gut, ich könnte heute verstehen, wenn meine Frau sagt, ich möchte doch lieber Gott verantwortlich sein. Aber Gott hat das so angeordnet. Und diese Verfasserin schreibt in dem Buch, wenn man irgendwo ein Feuerwerk zünden möchte oder ein ganz großes Ding abfackeln möchte, dann sollte man nur mal das Wort Unterordnung fallen lassen. Dann geht sofort also eine Revolution los. Wir haben in dem Punkt viel mehr von Alice Schwarzer gelernt als von der Bibel. Und deswegen tun wir uns auch schwer, heute überhaupt noch laut und vernehmlich zu sagen, es ist gut, wenn die Frau das versteht und wenn sie sich auch in einem biblischen Sinne unterordnet und einfach erkennt, dass sie ihrem Mann verantwortlich ist. So, und jetzt liegt es daran, dass wir Männer mit unserer Verantwortung so umgehen, dass die Frau sich so pudelwohl fühlt, dass sie sagt, ich möchte es einfach nicht anders haben. Es ist optimal so. Das ist unsere Verantwortung. Und dass wir dann zusammen Gott dienen können. Gott ist ja ein Gott, der Autoritäten festgelegt hat. Und diese Frau schreibt auch in dem Buch, wir alle sind irgendwelchen Menschen untergeordnet. Es gibt überhaupt niemanden, der nicht jemanden untergeordnet ist. Es gibt hier vielleicht ein paar Selbstständige oder ein paar Angestellte bei der BFA, die haben schon mal das Problem, nicht einen Chef zu haben. Okay, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem habt ihr noch mindestens einen Gesetzgeber über euch. Ihr habt auch das nette grüne Männchen, der euch rausholt, wenn ihr nicht angeschnallt seid. Also wir haben alle irgendwo Unterordnungen, die sich mit uns beschäftigen und denen wir gehorsam sein müssen. Das heißt, der unterordnungsfreie Raum ist sowieso nicht da. Aber Gott hat jetzt einfach diese Ordnung vorgegeben, dass er sagt, das Haupt des Mannes ist Christus. Und bei dem Gedanken sollten wir ruhig mal uns alle gerade hinsetzen, wir Männer, und uns mal wenigstens ein leichter Schauer über den Rücken laufen. Dass Gott das einfach mal so sagt, ja? Klaus, dein Haupt bin ich, genauso wie du das Haupt deiner Versammlung bist. Und wenn ich daran denke, wie Gott sich um mich kümmert und was er alles in Bewegung setzt, damit ich glücklich werden kann und damit ich auch gut leben kann und damit ich ihm auch optimal dienen kann, dann ist es doch faszinierend. Und da muss ich mich fragen, verhalte ich mich als Haupt genauso, dass meine Frau überhaupt kein Problem hat, sich mir unterzuordnen. Ich finde es auch sehr interessant, dass die Schwester auch in dem Buch schreibt, dass sie den Eindruck hat, dass also im Paradies die Verhältnisse umgekehrt waren. Der Adam, der war mehr so geschaffen, dass er überhaupt nicht bereit war, Verantwortung zu tragen. Er musste sie ja auch nicht tragen. Er war zuerst alleine im Paradies. Er hat immer mal den Löwen gekrault. Er hat geguckt, ob die Radieschen wachsen. Er brauchte kein Unkraut wegmachen. Er hat also an sich überhaupt keinen Stress gehabt, bis der Stress kam mit Eva. Plötzlich hatte er eine Frau. Auf die sollte er aufpassen und um die sollte er sich kümmern. Und im entscheidenden Punkt, wo er sich hätte um sie kümmern sollen, da hat er gerade die Sonnenschutzgalerie rausgelassen, weil ihm das wahrscheinlich zu heiß wurde. Das heißt, er hat also überhaupt nicht gemerkt, ich muss jetzt mal Verantwortung übernehmen. Und die Eva, die war so burschikos, dass sie sagte, also ja, mit der Schlange, das Ding handle ich gleich aus und die wird auch schon recht haben. Und jetzt dreht Gott den Spieß um und er sagt Adam, und es ist auch interessant, dass nach dem Sündenfall Adam und Eva unterschiedliche Strafen bekommen. Eva bekommt zum Beispiel eine echte Strafe und diese Strafe war, dass sie mit Schmerzen Kinder gebären sollte. Ich weiß nicht, alle Ehemänner mal Hand hoch, wer war schon dabei bei der Geburt eurer Kinder? Na, da bin ich ja doch sehr dankbar, dass ein paar dabei sind. Das ist schon deswegen heilsam, weil wir einen gewaltigen Respekt vor unseren Frauen bekommen, wenn wir das mal miterleben dürfen. Und das war mir auch faszinierend, wo unser erster Sohn geboren wurde, dass ich Gott gefragt habe, in deiner Schöpfung läuft eigentlich alles wie geschmiert, ja? Bis auf die Tatsache, wenn kleine Kinder Zähne bekommen und die Alten die Zähne wieder verlieren. Das ist auch schmerzhaft. Aber ansonsten läuft in dem Prozess der Schöpfung alles optimal, bis auf eine Sache. Warum müssen Frauen sich so schrecklich quälen, wenn sie Kinder bekommen? Ja, bis man dann mal in der Bibel nachguckt. Wie gesagt, ich sage das schon 50. Mal, die Bibel ist einfach ein Buch, was fürs Leben geschrieben ist. Das ist eine Sache, die Gott eingeführt hat. Tiere bekommen ihre Nachkommen ohne Schmerzen, mühelos. Ich habe immer dieses Bild von der Geburt von Menschen auf Tiere übertragen. Und wir haben einen Nachbarn, der hat auch einen Bauernhof und die Kuh, die ist trächtig und die wird wohl bald ein neues Kalb kriegen. Und dann habe ich den Bauern gefragt, ich sage, Mensch, wenn die das Kalb bricht, dann musst du dich doch drum kümmern und dann musst du drei Tierärzte rufen. Sagt er überhaupt nicht. Ich gehe abends schlafen, früh wache ich auf, dann steht das Kalb neben der Frau und ist die Sache erledigt. Da dachte ich, Mensch, du, die Tiere, die haben es wirklich leicht, ja. Und die Menschen müssen sich so quälen. Es ist eine Strafe. Aber die zweite Strafe ist, dass Gott sagt zu der Eva, und ich finde den Vers sehr schwierig, einer der wenigen Punkte, wo ich mir mit Werner vielleicht nicht so ganz einig bin, dass er sagt, nach dem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das, was du an sich nicht für möglich gehalten hast und was du auch in dem Fall, wo du in Sünde gefallen bist, und Gott sagt das auch in 1. Petrus 3 als Begründung, steht das in 1. Petrus 3, denn nicht Eva, wo steht das? Ach danke, 1. Timotheus 2. Da gebraucht das Gott als ein Argument und er sagt in 1. Timotheus 2, Vers 13, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie hat dort geherrscht und sie hat gesagt, ich treffe eine Entscheidung, und Gott sagt, ich werde den Spieß umdrehen. Und du wirst eine Autorität bekommen von mir. Und diese Autorität wird einfach dein Mann sein. Und du, Adam, der du nicht bereit warst, Autorität zu übernehmen, dir werde ich sie verordnen. Und ich möchte nicht sagen heute, dass das eine Strafe geblieben ist. Es ist eine Ordnung, die Gott festgelegt hat. Ich empfinde jedenfalls meine Ehe nicht als Strafe. Und ich glaube auch nicht, dass diese Unterordnung eine Strafe ist. Schwierig ist es, dass wir sie wirklich im Geiste Christi praktizieren und ausleben. Wir finden sehr viele Stellen, dass unsere Frauen auch bitter werden können. 1. Petrus 3 sagt, dass wir mit Einsicht bei unseren Frauen wohnen sollen. Und ich habe schon in der ersten Stunde ausführlich gesagt, dass die Hauptverantwortung auch wirklich für eine glückliche und erfüllte Ehe bei uns Männern liegt. Dass wir es den Frauen leicht machen, sich unterzuordnen. Und dass wir dann gemeinsam Gott dienen können. Der zweite Punkt sagt, dass wir zusammenarbeiten und überhaupt nicht konkurrieren. Es ist ja so, dass zwei Puzzleteile da sind und die werden zusammengesetzt. Und jeder hat unterschiedliche Aufgaben. Und es wäre fatal, wenn ich mich ständig danach sehne, die Aufgaben meiner Frau tun zu dürfen. Und es wäre genauso fatal, wenn meine Frau sich ständig danach sehnt, endlich mal meine Aufgaben tun zu dürfen. In einem Punkt tut sie das nicht. Sie sagt jedes Mal, sie ist froh, dass ich hier nicht vorne stehen muss. Gut, das kann ich ihr nachempfinden. Aber wenn wir das tun und sagen, ich fühle mich wohl in der Arbeit, die ich tue und die Gott mir gegeben hat, dann bleibt auch nicht irgendwo eine Unzufriedenheit zurück und eine Bitterkeit. Erschwerend wirkt die Gesellschaft, in der wir leben, die eben meint, dass diese Unterschiede unterschiedlichen Verantwortlichkeiten nicht existent sind und die dadurch auch sehr viel aufwirbelt. Am Ende möchte ich zu Abraham und Sarah kommen. Ich habe schon mehrfach erwähnt, was ich an ihnen bewundere. Ich möchte mal auf 3, 4 Stationen ihrer Ehe eingehen. Die erste Station war, dass diese beiden Eheleute zusammen sind in Ur in Chaldea. Die hatten gerade eine neue Einbauküche bekommen. Alles war soweit geregelt. Auch die Außenanlagen waren in Ordnung. Endlich waren sie soweit, dass sie sich irgendwie mal zur Ruhe setzen konnten. Da kommt Abraham nach Hause. Abraham hieß er damals noch. Und sagt, du Sarai, kannst noch mal alles zusammenpacken. Und auch ja, unsere 4 Autos und so. Gut, damals waren es Kamele. Wir werden umziehen. Ich weiß nicht genau wohin, aber ich habe eine Offenbarung bekommen. Apostelgeschichte 7, Vers 2 sagt, der Gott der Herrlichkeit ist Abraham erschienen. Und dann gehen sie los. Und ich bewundere in diesem Punkt Sarah, dass Gott uns überhaupt nicht mitteilt, dass es also eine lange Diskussion zu Hause gab, dass Sarah sagte, Mensch Abraham, das ist wieder eine von deinen fixen Ideen. Ja? Genauso wie du dich vorgestern selbstständig machen wolltest. Und gestern, da wolltest du dir unbedingt einen Land Rover Defender kaufen, weil da alle von träumen bei dir auf Arbeit. Und heute willst du umziehen. Was willst du denn morgen eigentlich machen? Sondern Sarah kannte ihren Mann Abraham so gut, dass sie wusste, wenn Abraham so eine Idee hat, die wir heute total als eine fixe Idee bezeichnen würden, dann muss was dahinter sein. Denn ich weiß, mein Mann lebt mit Gott. Und mein Mann, der hat heute oder gestern oder vorgestern eine Begegnung mit dem Gott der Herrlichkeit gehabt. Soweit kenne ich den. Ich kann auch für nichts garantieren. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Kinder hatten sie noch nicht, aber eben einen Haufen Pröll, ja, Kamele, Schafe, was sie alles mitgenommen haben, ihre Knechte und Mägde. Man sagt ja, zweimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Und dann gingen sie los. Aber die Sarah musste sich eben auch keine Gedanken machen, was ist jetzt, wenn die ganze Chose schief geht? Sondern sie hat gesagt, Abraham, wenn du eine Begegnung mit dem Gott der Herrlichkeit gehabt hast, dann vertraue ich dir und ich komme mit. Ich habe meine Sachen schon gepackt, ich habe eh nicht viel. Wir können dann morgen los. Ein so schönes Detail in dieser Ehe. Ein sehr trauriges Detail ist einige Zeit später, wo Abraham seine Frau Sarah verleugnet. Es ist eigentlich das Schrecklichste, was passieren kann. Wenn man einen Menschen, dem man nahesteht, verleugnet. Ich kenne eine Geschichte, wo Kinder sich zu Hause verabschiedet haben, nicht gerade freundlich, sondern im Zorn. Und wo mir die Eltern erzählt haben, dass sie ihre Kinder öfters mal sehen in der Stadt. Und wenn die Kinder sehen, dass die Eltern kommen, dann gehen sie auf die andere Straßenseite. Sie wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Aber das Beispiel von Abraham und Sarah war noch viel krasser. Abraham verleugnet seine Frau. Und er sagt, du bist nicht mehr meine Frau. Warum sage ich das Detail? Weil es eben auch eine Geschichte ist, die aus dem Leben gegriffen ist. Wir haben unsere Ehe und unsere Familie und diese Beziehung ist Wellenbewegungen unterworfen. Wir werden wohl alle Tiefpunkte erlebt haben, für die wir uns total schämen und wo wir uns hinterher fragen, wie konnte das passieren? Warum habe ich meine Frau mal, bin ich ihr grob begegnet? Vielleicht bin ich sogar mal laut geworden, ja? Warum habe ich so meine Beherrschung verloren? Wie konnte das passieren? Aber Gott erzählt die Geschichten so, wie sie waren. Und eine Sache, die Abraham nochmal passiert. Und dann gibt es diese Geschichte in 1. Mose 22, die wir natürlich immer auslegen, und das dürfen wir auch tun, auf den Herrn Jesus. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie eigentlich Sarah zumute gewesen ist? Ich bin überzeugt, dass Sarah das gewusst hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abraham Sarah nichts erzählt hat. Und Abraham spricht mit Sarah und es geht um Isaak. Und wir wissen später, dass Isaak zu Sarah eine, für mich eine unnatürlich enge Beziehung hatte. Denn als Isaak Rebekka holt, führt er sie in das Haus seiner Mutter. Und er tröstet sich mit dem Empfang seiner Frau über den Verlust an seiner Mutter. Dazu gibt Gott uns nicht Frauen, dass wir unsere Vergangenheit damit bewältigen. Aber Abraham redet mit Sarah und er sagt, ich habe den Auftrag von Gott bekommen, ich soll diesen einen Sohn jetzt nehmen und ich soll ihn opfern. Und Sarah schweigt dazu. Vielleicht in einer Situation, wo sie hätte sagen können, Abraham, du bist Mann, ja, und ich bin Frau. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich an dem Jungen hänge. Das muss ein Irrtum sein. Das kann Gott nicht so gemeint haben. Und da hast du kein Recht zu. Ihr könnt euch das ausmalen, wie ihr wollt. Mir geht es an die Nieren, wenn ich diese beiden alten Eheleute da auf ihren Betten sitzen sehe und wie sie das dann an dem Abend noch ausdiskutieren. Und wie der Abraham sagt, Sarah, ich gehe dann morgen mit Isaak und ich nehme ihn mit und ich werde ihn opfern. Aber er sagt seiner Frau auch, Sarah, lass uns doch in dem Punkt auf Gott vertrauen. Gott hat die Fähigkeit, den Jungen aufzuerwecken. Das teilt uns Hebräer 11 mit, dass er das gewusst hat und dass er davon überzeugt war. Was für ein Detail, dass Sarah einfach sich unterordnet und dass sie glaubt. Und diese Frau schreibt in dem Buch, Unterordnung plus Glauben ist gleich Macht und ist gleich Freiheit. Wenn wir die Unterordnung mit Glauben kombinieren und ihr als Frauen einfach den Glauben habt, dass Gott euren Mann so beeinflussen kann, dass er die Fähigkeit bekommt, in der Verantwortung vor Gott zu entscheiden und zu handeln, dann macht euch dieser Glaube auch frei, innerlich frei, eurem Mann wirklich zu glauben und euch eurem Mann auch unterzuordnen. Und dann ist Abraham gegangen und er ist abends, oder was weiß ich, sind sie drei Tage reisen gegangen? Ja. Er kam jedenfalls nach einigen Tagen zurück und wir können sicher sein, dass Sarah aus dem Küchenfenster geguckt hat, wer kommt da zurück, ja? Kommt da einer oder kommen da zwei? Und wie die aus dem Haus gerannt ist, ja, und ihren Sohn wieder umarmt hat, dass die zu zweit zurückkamen. Und noch ein sehr schönes Detail. In 1. Mose 21, da ist diese Geschichte, es ist ja auch viel Trauriges passiert im Leben von Abraham und Sarah, dass sie nicht warten konnten und dass der Sarah, dass diese Hagar einen Sohn bekommt, den Ismael. Und dann wird die Sarah ärgerlich und sie wird auch sehr hart und sie sagt, schmeiß diese Frau raus mit diesem Sohn, sie hat hier nichts mehr zu suchen. Und Abraham empfindet, das ist nicht in Ordnung und er geht damit zu Gott. Und Gott gibt ihm eine überraschende Antwort. Gott gibt ja oft überraschende Antworten. Er sagt in 1. Mose 21, Vers 12 am Ende, was immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Das ist schon mal ein Vers, den sollten wir uns ganz heimlich als Männer rechts oben unter das Kopfkissen legen. Ja? Dass wir nicht in einer selbstherrlichen Art sagen, also komm, ich habe die Autorität, ich habe die Verantwortung. Hau, ich habe gesprochen. Wir sind also nicht in Indianerfilmen, sondern Gott wird in seiner Weisheit uns auch klar machen, dass er uns echt eine Hilfe gegeben hat. Eine Hilfe, Was wir sicherlich so oft erlebt haben, dass Frauen einfach mehr Fingerspitzengefühl haben, mehr Einfühlungsvermögen und auch geistliche Situationen oft treffender und platzierter beurteilen können, dass Gott dann schon mal zu uns sagen muss, Klaus, höre ruhig mal auf die Stimme deiner Frau. Damit möchte ich dieses Kapitel abschließen. Ich habe gesagt, dass ich nicht so lange machen werde, weil die Aufgaben, die wir bekommen haben, es gibt jetzt unzählige Beispiele in der Schrift von Priscilla und Aquila angefangen, die uns Mut machen, und ich hoffe, ich habe niemanden mutlos gemacht. Ich will einfach nur mal heute in diesem Zeitrahmen eine Basis aufzeigen, in der wir miteinander umgehen sollen. Und wenn wir uns auf diese Basis verlassen, dann hat Gott freie Hand, uns zu gebrauchen und uns zu segnen. Das ist das, was er will. In dem Rahmen und auf dem Platz, den Gott einem jeden gegeben hat.